Also wir als RAA Sachsen machen ja seit 2005, betreuen wir und begleiten wir Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Sachsen. Und das ist quasi das Projekt, was wir hauptsächlich machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, darüber werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr reden, ist ja, dass ganz oft die Perspektive der Betroffenen und oder auch Hinterbliebenen zu wenig gehört wird und zu wenig im Fokus steht. Und daher sind solche Projekte wie gegen uns, was wir in dem Fall gemeinsam mit Julia Oekers und unserem Bundesverband konzipiert und Julia das maßgeblich durchgeführt hat, finden wir sowas total wichtig und denken, dass das halt eine gute Variante ist, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, ja, was heißt das für eine Familie, für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft, Opfer einer rechten oder rassistischen Straftat zu werden.
Julia, du wurdest gerade auch benannt als so die mit Hauptinitiatorin, die Dokumentation da gemacht hat. Was war deine Motivation, gegen uns zu initiieren und online zu bringen?
Also ich bin ja Journalistin und Filmemacherin und arbeite schon seit langen Jahren immer mal wieder zum Thema Migration, Rassismus, rassistische Attacken, rechte Gewalt. Habe Filme gemacht und auch schon Webdokus. Das war eine Idee, da was online zu machen zu dem Thema. Und zwar nicht nur Texte zu produzieren, sondern eben multimedial zu arbeiten und möglichst breite, vielleicht auch jüngere Zuschauerinnen und Zuhörerinnenschaft anzusprechen und vor allen Dingen die Perspektive der Betroffenen da zu Wort kommen zu lassen, also aus deren Perspektive zu erzählen. Und wir haben eigentlich das Konzept dann zusammen entwickelt, würde ich sagen.
Es wurde schon benannt, dass die Perspektive von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in der Öffentlichkeit selten wenig vorkommt. Das eine Motivation ist für eure Webdokumentation. Könnt ihr da noch einen Einblick geben, wie rechte Gewalt seit 1990 ein Thema ist und wie wiederum Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sich da auch mit ihren eigenen Blicken darauf und Erfahrungen äußern können und wie ihre Erfahrungen wiedergespiegelt werden in der Berichterstattung und in der Gesellschaft?
Allein wenn man sich die Zahlen anguckt, wird schon ziemlich deutlich, dass das ein ziemlich großes Problem ist. Wir haben seit der Wiedervereinigung mindestens 183 Todesopfer zu beklagen und die Leute, die wir in dieser Webdokumentation gegen uns porträtieren und darstellen, sind ja auch nur ein, werfen quasi ein Schlaglicht darauf. Dabei ist eigentlich die Zahl viel, viel größer und ich glaube, dass diese Zahl 183 den wenigsten Menschen so bewusst ist. Also ich glaube, es gibt Schicksale, die durchaus bekannt sind, weil die halt medial auch stark rezipiert worden sind. Aber es gibt ganz viele Angriffe, die wir so nicht kennen, die kaum in der Öffentlichkeit vorkommen, die aber trotzdem alle geschehen sind. Ich glaube, das ist halt schon ein Problem. Und die Idee ist dann zu sagen, okay, mit der Webdokumentation auch nochmal ein größeres Bild zu zeichnen. Also es ist sozusagen, es geht darum zu sagen, okay, das ist ein Mensch, der da gestorben ist, der hat eine Familie, der hatte Träume, also in dem Fall von Gomondai. Das Gomondai ist in Sachsen das erste Todesopfer rechter und rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung. Der hat eine Geschichte und das hat ganz starke Auswirkungen gehabt für die Familie, für die Leute, die in Sachsen oder in Dresden leben, für Freunde, für enge Freunde von Gomondai. Das nachzuzeichnen ist sozusagen die Idee dahinter, um auch nochmal zu zeigen, Zahlen ist eine Sache, um klarzumachen, welche Dimension es hat, aber die Geschichte zu erzählen ist halt die andere Ebene, die wir versuchen zu adressieren.
Du hast gerade Gomondai benannt und eure Dokumentation, Webdokumentation wurde ja nun anlässlich seines 29. Todestages veröffentlicht. Am 6. April 1991 ist er nach einem neonazistischen Angriff in Dresden verstorben und ihm ist auch die erste Episode eurer Webdokumentation gegen uns gewidmet. Also wie habt ihr denn recherchiert zu Gomondai und mit wem kamt ihr für eure Webdokumentation so ins Gespräch?
Also wir haben, das ist ja ein bisschen, spiegelt sich das auch im Titel schon wieder, dass unser Konzept ja ist gegen uns, dass wir diese Taten verstehen auch durchaus als einen Angriff auf die Gesellschaft und das zwar die Betroffenen natürlich in erster Linie trifft, aber dass es ein Umfeld gibt wie Familie, Angehörige, Freunde, solidarische Menschen, die eben auch davon betroffen sind. Und so haben wir uns da auch Gomondai genähert, denn es gibt in Dresden ja eine lange Tradition an Leuten, die sich eingesetzt haben dafür, dass es einen Gedenkstein gibt, dass der Platz umbenannt wird, dass es ein jährliches Gedenken gibt. Das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch verändert und da gab es eine politische Veränderung da drin und es gibt auch Kontakte seitens der mosambikanischen Community zu der Familie von George Gomondai. Und über diese ganzen Kontakte, wo der RAA ja auch sehr gut vernetzt ist, haben wir dann mit vielen Leuten sprechen können. Es gab auch Leute, die lange da eigentlich nicht mehr über die 90er Jahre gesprochen haben. Wir sprechen ja auch mit Unterstützerinnen und Unterstützern. Und es gab das Glück, dass wir in Mosambik eben die Familie treffen konnten und da mit dem Bruder und der Mutter und zwei weiteren Brüdern, also der ganzen Familie, sprechen konnten. Und es für die Leute auch sehr wichtig war, zu wissen, dass es in Deutschland, nachdem sie lange Jahre überhaupt nicht informiert wurden offiziell, dass es in Deutschland aber immer noch Menschen gibt, die sich zu dem Todestag versammeln, die an ihn erinnern, die diese Tat im Gedächtnis haben und die diese Tat auch als rassistisch motivierte Tat benennen. Denn es gibt eine Aussage von Peter Gormandal, von dem Bruder, der sagt, es ist wichtig, dass wir hören, dass es aus Rassismus geschehen ist, weil wir sonst uns immer fragen, ob er irgendwas falsch gemacht hat, dass er solche brutale Gewalt verdient hat. Also dann fängt man selbst an zu zweifeln als Familie und fragt, was hat er gemacht, dass die ihn so schlecht behandelt haben, weil es diese Information, dass die Ursache tatsächlich Rassismus war, gar nicht angekommen ist bei den Leuten.
Also sozusagen das Team, was recherchiert hat, die sind schon nochmal ziemlich tief in das Thema eingestiegen. Sozusagen die Rückmeldungen, die wir so bekommen, es sind viele Sachen dabei, die so vielleicht auch noch gar nicht bekannt waren. Also es sind Fotos dabei von Gormandal, die so noch nicht in der Öffentlichkeit waren. Das sind schon nochmal Einblicke, die es so davor auf den Fall nicht gab. Und ich glaube, das ist schon eine sehr gute Aufarbeitung. Und ich glaube, das ist halt auch von dem Team, was daran gearbeitet hat, auch durchaus der Erfolg, sehr viel Material zu heben und das dann so aufzuarbeiten, dass es gut lesbar ist und gut verständlich und auch Leute, also Stimmen einzufangen, zum Beispiel von Olga, einer Freundin von Gormandal, die sich auch bisher noch nicht so oft zu Wort gemeldet hat und die sich bereit erklärt hat, da ein Interview zu geben, was ich sehr eindrücklich finde.
Das stimmt. Es gibt sehr häufig, gibt es ein Foto, das immer wieder zu den Gedenktagen rausgekramt wird und man kommt denen nicht näher. Und das war natürlich jetzt schön, mit der Familie zu sprechen, andere Fotos zu sehen und auch einen anderen Blick auf sein Leben zu bekommen, einfach auf seine Freizeit. Dann wird der Mensch nochmal anders lebendig, als wenn man nur eine Traueranzeige immer nur sieht von ihm.
Ihr habt gerade schon auch ein bisschen erklärt, was man in der Webdokumentation eigentlich sehen und erfahren kann. Ihr habt Gespräche geführt, es sind Texte versammelt, Bilder, aber auch Videos, die man sich anschauen kann. Wie würdet ihr das beschreiben, was die Webdokumentation gegen uns ist, was da an Material versammelt ist, wie man die sich zuführt?
Ich finde das Reizvolle an Webdokus, dass die Leute ein bisschen interaktiver sind in der Auswahl, wie sie das nutzen und in welcher Reihenfolge sie das nutzen. Man kann weiter scrollen, man kann zurückgehen, man kann sich was für später aufheben. Das ist ein bisschen wie ein Mosaik, das Facetten hat. Und aus diesen Facetten setzt sich eben ein Thema zusammen. Und es ist nicht so stringent geradeaus erzählt, wie das ein Film sein muss. Das finde ich sehr reizvoll und ich hoffe, dass die Menschen das auch so nutzen. Vielleicht kommen die auch zwei, dreimal auf die Seite, weil sie nicht alles auf einmal lesen wollen. Das wird ja auch noch erweitert. Es wird noch weitere Kapitel jetzt geben, die dazukommen, was die juristische Aufarbeitung angeht und die Entwicklung des Gedenkens. Das fände ich schön, wenn man da Lust hat, dran zu hören und zu lesen und nochmal wiederkommt und vielleicht auch nochmal was nachliest.
Die Webdoku soll ja nicht nur bezüglich Gormandal erweitert werden, sondern bis zum Herbst soll es da auch noch weitere Fälle geben, die vorgestellt werden. So zum Beispiel auch der Rapper Son Ra aus Erfurt und eine Sozialarbeiterin aus Dresden sollen da auch noch zu Wort kommen. Was habt ihr da noch geplant?
Genau, also wie du es gerade schon gesagt hast, die Idee ist ja anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung quasi nochmal ein Schlaglicht aufzusetzen, was es eigentlich heißt, bezogen auf rechte Gewalt. Die zwei weiteren Fälle, die auf jeden Fall kommen werden, ist der Rapper Son Ra aus Erfurt. Und der dritte Fall ist Mawa El-Chabini, die am 1. Juli 2009 im Dresdner Landgericht ermordet wurde von einem bekennenden NPD-Anhänger. Das sind Episoden, die dann demnächst erscheinen werden, jeweils um den Todestag herum, um quasi den Leuten oder dem Publikum die Geschichte weiterzuerzählen. Also weil das ist ja das, was unser Anliegen ja auch ist. Also wir fangen jetzt irgendwie an mit Gormandal, eines der ersten Todesopfer, und gucken dann auf verschiedene Betroffenengruppen einerseits und andererseits gehen wir durch die Zeit durch. Und eine Idee dahinter war ja schon sagen, naja, also Hanau und Halle, wenn man es mal ins Aktuelle reinzieht, das ist jetzt nichts, was ganz plötzlich ist. Und ja, man muss das ganz klar adressieren, dass das Rassismus ist und Antisemitismus. Aber es gibt eine ganze Geschichte von rechten Terror und rechter Gewalt in Deutschland. Wenn man Halle und Hanau verstehen will, muss man, glaube ich, auch das andere sich vor Augen führen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt über 180 Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt seit 1990, von denen soweit bekannt ist. Ihr habt da jetzt wenige ausgesucht, um denen ausführliche Webdokumentationen zu widmen. Wie seid ihr dabei vorgegangen in der Entscheidung, über wen da so eine Erzählung auch noch fehlt?
Also die Idee war schon, dass wir diese drei Jahrzehnte abdecken wollten. Also Josh Komondai war eben sehr früh, 91. Sonnera in Erfurt wird sich über die ganze Zeit hinziehen bis heute. Mawar El-Sherbini dann eben 2009. Das könnten noch mehr Fälle sein. Das ist so angelegt, dass man das ausbauen kann. Das liegt im Moment auch noch an der Finanzierung. Aber das sind eben die wir jetzt erstmal realisieren können. Aber die Idee ist eben, dass wir die verschiedenen Epochen in diesen drei Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung auch abdecken wollten und verschiedene Arten der Gewalttaten sozusagen zeigen wollten. Also Mawar El-Sherbini als muslimische Kopftuch tragende Frau ist eben ein anderes Ziel nochmal und diese Gruppe sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Das waren so Gründe, warum wir uns für diese Fälle entschieden haben.
Was ist der Antrieb für euch, das zu erarbeiten und online zu bringen? Was soll das bewirken? Bestenfalls.
Ich glaube, es ist sozusagen einerseits die Idee, nochmal ein weiteres Medium zu haben, das nochmal anders aufzuarbeiten und damit irgendwie zugänglich zu machen. Und ich glaube auch, dass es auch in der Bildungsarbeit durchaus nutzbar ist und dass das ja so eine Art Plattform ist und dass unsere Idee ja schon ist, wenn wir weiter Geld dafür kriegen können, weitere Geschichten zu ergänzen. Julia hat es gesagt, wir haben jetzt erstmal eine Finanzierung für zwei weitere. Der Effekt sollte sein, dass wir nochmal stärker auf die Geschichte der Betroffenen gucken. Man kennt oft die Namen der Täter oder die Zusammenhänge, aber man kennt wenig die Geschichten der Opfer. Und ich glaube, für uns als betroffenen Einrichtung, als Opferschutzeinrichtung ist es halt wichtig, das muss eigentlich im Vordergrund stehen, weil die Leute und die Hinterbliebenen, die davon betroffen sind, haben da sehr viel durchgemacht. Und das ist schon auch noch wichtig zu sagen, wie der Name der Webdoku, das richtet sich halt gegen uns.
Gerade wurde nochmal der Name der Webdoku benannt, Gegen uns. Der Beititel ist ja Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt seit 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft. Was ist sozusagen in eurer Webdoku davon enthalten? Also wo wollt ihr die solidarische Gesellschaft da auch aufzeigen und verteidigt wissen?
Bei der Episode Gomondai wird es so sein, dass wir die ganze Geschichte des Gedenkens nochmal aufarbeiten, also wo Leute zu Wort kommen, die sich engagiert haben, die sich eingesetzt haben für die Umbenennung des Platzes oder für die Demonstrationen, für den Gedenkstein. Die Zeit beschreiben, in der Mord geschehen ist, das ist uns auch immer wichtig, dass es nicht nur darum geht, den Fokus auf die Person zu richten, gegen die Gewalt direkt erfahren hat, sondern dass die anderen eben auch das Umfeld beschreiben, das in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre in Dresden extrem gewalttätig war und wo viele Gewalttaten auch gegen andere passiert sind, dass man versteht, das ist nicht eine einzelne Tat, die da irgendwo im luftleeren Raum passiert ist, sondern es ist in der gesellschaftlichen Atmosphäre entstanden, in der rechte Gewalt extrem präsent war. Und so reden wir mit vielen Leuten, die teilweise Josh Komondai gar nicht persönlich kannten, aber die Anteil genommen haben oder sich solidarisiert haben mit ihm, weil wir denken, es ist eine gesellschaftliche Erzählung. Und viele Dresdnerinnen und Dresdner, die politisch engagiert sind, beschreiben eben diesen Mord an Josh Komondai als etwas, das ihr Leben und ihr politisches Leben immer geprägt hat.